das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl, ist eben keine Landtagswahl, wenn es so läuft wie gestern. Das Beben in Bayern ist heute überall in Berlin zu spüren. Denn nach den Abstürzen von CSU und SPD im Freistaat geht es längst nicht mehr nur um Bayern, sondern um nichts weniger als um die Zukunft der Großen Koalition im Bund und um die Zukunft derer, die sie anführen. Um die Kanzlerin wird es deutlich einsamer, aber sie ist nicht allein einsam. Auch die heute sichtlich geknickte SPD-Vorsitzende braucht dringend Erfolge, darüber sprechen wir gleich. Und die CSU hat die Diskussion um ihren Chef auch nur verschoben. Bis die Hessen in 2 Wochen alles wieder richten mögen. Die Union zwischen kleinem Hoffen und großem Bangen, Michael Stempfle berichtet.
Eigentlich hat die CDU-Vorsitzende Merkel ja Glück gehabt. Das magere Wahlergebnis in Bayern geht nicht mit ihrer CDU nach Hause. Wären da nicht die lieben Kollegen, die vor der Präsidiumssitzung Dampf machen?
Wer den Schuss noch nicht gehört hat, dem muss man sagen, das ist jetzt nicht nur eine Münchner Platzpatrone, sondern das war ein Kanonenschlag.
Wie kann man es besser machen, so kurz vor der Hessenwahl von Bouffier, dem hessischen Ministerpräsidenten? Jetzt bloß nicht die Fehler aus Bayern wiederholen. Gegenmodell, seine schwarz-grüne Koalition.
Wir haben gezeigt, dass man erfolgreich arbeiten kann, dass beide Parteien ihre Profile behalten haben und dass wir trotzdem in einem Stil das Ganze gemacht haben, von dem ich überzeugt bin, dass er zukunftsfähig ist, weil das eine Politik ist, die den Menschen nützt und weil Dauerstreit die Bürgerinnen und Bürger eher abstößt.
Und für den Streit in der Union ist natürlich nicht die CDU verantwortlich, oder? Manche zumindest scheinen sich moralisch überlegen zu fühlen und die dürfen sich dann eben auch ein paar Seitenhiebe auf die CSU erlauben.
Das Theater, das Berlin hier seit Monaten vorführt, muss jetzt ein Ende haben, denn diese Streitigkeiten über Nebensächlichkeiten, wie über Amtsleiter oder 10 oder 12 Zurückweisungen an Grenzen, alles, was hier fast die Regierung jedes Mal gespalten hätte, das akzeptieren die Bürger nicht mehr.
Eine Watschen für Seehofer, würde man hier in Bayern sagen. Nicht die erste in den vergangenen Tagen. Seehofer dennoch demütig.
Wir wollen mithelfen, dass die Große Koalition in Berlin gut arbeitet. Und obwohl wir aus Kreisen der CDU am Wochenende Kritik erfahren haben, wollen wir zuallererst jetzt bei der CDU, dass Volker Bouffier in Hessen ein gutes Wahlergebnis bekommt.
Und wie? Mit inhaltlichen Debatten in Berlin? Lieber nicht. Es gehe doch nur ums Vertrauen.
Deshalb ist meine Lehre aus dem gestrigen Tag, dass ich auch als Bundeskanzlerin dieser Großen Koalition stärker dafür Sorge tragen muss, dass dieses Vertrauen da ist und damit auch die Resultate unserer Arbeit sichtbar werden.
Dabei wächst die Zahl von Merkels parteiinternen Kritikern, vor allem wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Mit der Abwahl ihres Vertrauten Kauder vor wenigen Wochen ist das amtlich. Spätestens nach der Hessenwahl in 2 Wochen kommt ja wohl doch der alte Unionskonflikt.
Die Union insgesamt hat es bis heute nicht geschafft, in der Flüchtlingsfrage eine Debatte zu führen, die auf Rechtsstaatlichkeit ausgerichtet ist und nicht auf Rechtsruck. Und das muss man sich selbst ankreiden, auch meine Partei.
Noch 2 Wochen Füße stillhalten. Wie heftig die Debatten dann sein werden, hängt wohl auch von seinem Wahlergebnis ab.
Tja, und der Mann, der gerade vom großen Knall geredet hat, ist mir jetzt zugeschaltet. CDU-Vize Thomas Strobel. Guten Abend, Herr Strobel.
Guten Abend, Frau Mioska.
Kanonenschlag in Bayern. Muss es jetzt auch in der Union knallen?
Nein, das muss es nicht. Das ist eine Landtagswahl in Bayern gewesen mit einem bitteren Ergebnis für die CSU. Aber natürlich sind solche Landtagswahlen immer in einem bundespolitischen Umfeld. Und es ist gar keine Frage, dass zu viel gestritten worden ist. Und klar ist, Streit schadet. Ich hoffe, das haben jetzt alle begriffen.
Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein fordert heute personelle Konsequenzen in der CSU. Werden Sie da auch so deutlich?
Nun, ich bin der stellvertretende CDU-Vorsitzende. Ich muss mir über die CSU keine Gedanken machen. Ich bin aber ganz sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in der CSU zum richtigen Zeitpunkt sehr genau prüfen werden, wer hat wann und wo welche Beiträge geleistet, welche Beiträge waren hilfreich, welche waren eher schädlich. Und dann bin ich ganz sicher, wird die CSU in ihrer Gesamtheit eine in die Zukunft gerichtete Entscheidung treffen.
Welchen Beitrag hat denn Ihre Partei geleistet, wenn die Hessen-CDU nun in 2 Wochen auch eine herbe Niederlage hinnehmen muss? Muss dann die Parteivorsitzende auch Verantwortung übernehmen?
Nun, in der Tat, Sie haben recht, Frau Mioska, am übernächsten Sonntag steht die CDU auf dem Stimmzettel. Ich bin aber außerordentlich zuversichtlich. Volker Bouffier und die CDU haben das Land Hessen wirklich sehr erfolgreich regiert. Vor allem arbeitet Volker Bouffier mit Haltung und Stil. Er hat auch in den letzten schwierigen Wochen und Monaten nicht herumgeeiert, sondern einen klaren Kurs gehabt. Verlässlich, planbar, vertrauenswürdig. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass Ministerpräsident Bouffier in Hessen seine erfolgreiche Regierungsarbeit wird fortsetzen können.
Aber ich habe gerade nach Angela Merkel gefragt. Es war der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der zuletzt eine Personaldebatte angezettelt hat, als er gesagt hat, nach Hessen könne es auch in der CDU Erschütterung geben und Angela Merkel sei dann nicht mehr unbestritten. Hat er recht?
Und jetzt warten wir mal den Ausgang der Wahl in Hessen ab. Das war ja ein Konjunktiv, der gesprochen worden ist. Und noch einmal, ich bin ganz überzeugt, dass die erfolgreiche Arbeit von Ministerpräsident Bouffier und auch sein Stil und seine Haltung der letzten Wochen und Monate bei dieser Wahl positiv von den Wählerinnen und Wählern betrachtet werden wird. Es geht dann zuallererst um die Fortsetzung einer erfolgreichen Landespolitik in Hessen. Und deswegen glaube ich, dass das ein ordentliches Wahlergebnis geben wird und vor allem, dass Volker Bouffier seine gute Arbeit fortsetzen kann. Und wenn das so ist, dann hoffe ich, dass sich alle am Riemen reißen, insbesondere in der Koalition in Berlin, und die Probleme, die es ja zuhauf gibt, dann auch angepackt werden.
Kommen wir noch mal zu dem anderen Koalitionspartner. Der ist ja gewissermaßen in miserabler Verfassung, weswegen in der SPD ja zur Profilschärfung auch über den Ausstieg aus der GroKo zumindest nachgedacht wird an der einen oder anderen Stelle. Das klingt wie eine Drohung, aber ist das für Sie auch eine Verheißung?
Nein, überhaupt nicht. Ich wünsche mir eine stabile, eine verlässliche Bundesregierung, insbesondere weil wir in Europa eine schwierige Situation haben. Um Europa herum ist es schwierig. Denken Sie an Trump, denken Sie an Erdogan, denken Sie an Putin, denken Sie daran, dass jetzt in Bali schon darüber diskutiert worden ist, dass wir in der Weltwirtschaft Probleme bekommen können. All das erfordert, dass in diesem großen und wichtigen Land inmitten Europas, in Deutschland, wirklich eine tatkräftige und gute Bundesregierung arbeitet. Das ist vor allem mein Wunsch. Da sehe ich auch noch alle Chancen. Und wenn die SPD jetzt über einen Ausstieg nachdenkt, ein Ausstieg kann zur Folge haben, dass es Neuwahlen gibt. Und auch nach dem Fiasko in Bayern für die Sozialdemokratische Partei kann man ja jetzt nicht im Ernst wollen, dass es bundesweit Neuwahlen gibt auf Seiten der SPD.
Aber eine Minderheitsregierung oder eine Neuauflage von Jamaika finden Sie nicht so schlimm, haben Sie gesagt.
Das ist schon richtig. Wenn diese Bundesregierung ihre Arbeit nicht gut fortsetzen kann, wenn die SPD sich beispielsweise vom Acker macht, dann müssen wir andere Modelle prüfen. Dann muss man prüfen, ob möglicherweise Gespräche mit der FDP möglich sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass man in der FDP besonders glücklich ist. In dieser Rolle, in der man jetzt ist, in der man im Grunde genommen in der Bedeutungslosigkeit ist, nichts bewegen kann. Die Rechnung, dass wenn man nicht regiert, die Wählerinnen und Wähler das in irgendeiner Art und Weise besonders toll finden, ist ja auch nicht aufgegangen. Insofern wäre das dann eine Option. Und eine andere Alternative wäre eine Minderheitenregierung. Jetzt hoffen wir einmal und arbeiten dafür, dass die Bundesregierung wirklich in einen Arbeitsmodus kommt. Und zwar nicht nur so, sind ja auch gute Dinge gemacht worden, dass man sie tut, sondern dass auch die Menschen das Gefühl haben, das ist eine stabile Regierung, die die tatsächlichen Probleme anpackt. Also Ärmel aufkrempeln und vor allem die Streitereien beenden.
Sagt CDU-Vize Thomas Strobel. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, viel wird nun über die Wahlverlierer gesprochen, wenig über die Gewinner, und das hat Gründe. Die Grünen dürfen trotz Rekordergebnisses wohl nicht mitregieren. Landtagsneuling AfD sieht die CSU ebenfalls nicht als Alternative für Bayern. Und die Freien Wähler kennt kaum einer außerhalb des Freistaats. Dabei sitzen die bereits seit 10 Jahren in München im Parlament, um in der Politik auszumisten, wie dieses Foto des Vorsitzenden Hubert Aiwanger von damals suggerieren soll. Heute trauen so viele Bayern wie nie zuvor, seiner Partei zu, Probleme anzupacken. Und die Freien Wähler wollen das gerne von der Regierungsbank aus tun, so berichtet Anna Tillack.
Sie haben es eilig. Schnell besprechen, wie man in den erhofften Koalitionsverhandlungen mit der CSU möglichst viel rausholen kann.
Sollte sich aber herausstellen, dass die CSU mit uns Schlitten fahren will, sind wir die Ersten, die vom Schlitten absteigen und lassen die alleine an die Wand fahren. Wir lassen uns hier nicht irgendwo unter Wert verkaufen. Wir wissen, was wir wert sind.
Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, will 3 wichtige Ministerien. Wenn das nicht klappt, dann eben 5 unwichtige. Wer ist dieser Mann, der CSU jetzt Druck macht? Wer den studierten Landwirt kennenlernen will, muss die Stadt verlassen. Vor allem auf dem Land sind die Freien Wähler beliebt.
Warum sind Sie eigentlich kein Grüner geworden, Herr Aiwanger?
Ja, weil die Grünen zu ideologisch sind, weil die wahrscheinlich noch nie selber einen Baum gepflanzt haben, aber mir nachher verbieten wollen, dass ich einen umschneide. Also den habe ich selber gepflanzt, den schneide ich ja selber um.
Entstanden sind die Freien Wähler in den 50er Jahren aus Bürgerinitiativen. In Bayern stellen sie mehrere hundert Bürgermeister. 62% aller Wähler sehen sie als gute Alternative für diejenigen, die sich bei der CSU nicht mehr aufgehoben fühlen. Eine Partei, die Probleme vor Ort anpackt. Zum Beispiel hier in der Oberpfalz sind es die Stromtrassen, die bei den Bürgern Widerstand hervorrufen. Bernhard Schmidt kämpft politisch dagegen. Auch weil von den Trassen vor allem Großkonzerne profitieren würden.
Ich möchte also auf jeden Fall, wenn es denn so sein muss, dass die Trasse kommt, eine Bürgerbeteiligung hier erreichen, dass sich der Bürger auch daran beteiligen könnte. Aber vorrangig wäre es für uns wichtig, dass wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, hier die regionalen erneuerbaren Energien vor Ort erzeugen und auch hier selber verbrauchen können.
Jetzt wollen die Freien Wähler auch auf Landesebene mitregieren. Ihre Ziele für die Koalitionsverhandlungen und nicht verhandelbar? Kostenfreie Kitas und keine dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Bei vielen anderen Themen wie Asylpolitik liegen sie nah an der CSU. Die Freien Wähler sind konservativ. Böse Zungen behaupten sogar populistisch. Hubert Aiwanger kratzt das nicht. Vor allem nicht heute, nach der Wahl.
Wir sind keine Schubladenpartei. Also wir sind weder links noch rechts noch völlig ökologisch oder völlig wirtschaftslobbyistisch, sondern wir sind Pragmatiker. Wir holen uns von allen politischen Richtungen die besten Ideen zusammen. Wir sind also die beste politische Schnittmenge, die es gibt.
Auf die Freien Wähler könnten neue Herausforderungen zukommen. Zeit zum Ausruhen bleibt da erstmal nicht.
Tja, und von der selbsternannten Schnittmenge kommen wir zu einer Partei, bei der von Menge keine Rede mehr ist und der Schnitt tief durchs sozialdemokratische Herz geht. Die SPD scheint nur noch Schatten einstiger Größe zu sein und, ja, man traut es sich fast nicht auszusprechen, aber es reicht an Existenzangst. Christian Feld berichtet.
Eine Zeche im Ruhrgebiet, die Spitze der Landes-SPD ist zu Besuch. Es ist ein Ort, an dem Erinnerungen wach werden an die guten alten Zeiten der Sozialdemokratie, der Malocher-Partei. Hier in Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt großen Unmut über die Große Koalition in Berlin. Entsprechend skeptisch sind die Einschätzungen heute.
Na, viele Chancen gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde bei den SPD-Mitgliedern, ob überhaupt noch die Mehrheit zustande käme, die vor einigen Monaten noch da gewesen ist. Also es ist die letzte Chance für die Beteiligten in Berlin, jetzt deutlich zu machen, damit geht noch was.
In Bayern ging nicht viel. Auftritte nach einer verlorenen Wahl sind nie besonders angenehm. Doch an diesem Morgen wirkt die Stimmung im Willy-Brandt-Haus besonders trostlos. Einen steinigen Weg, sagt die bayerische Spitzenkandidatin ihrer Partei voraus.
Dieses Ergebnis hat ja auch unglaublich viel damit zu tun, dass die Menschen uns mit einer ganz großen Skepsis begegnen und mit einer unglaublich großen Distanz.
Hinter der Parteivorsitzenden liegen Monate, in denen GroKo-Krisen die Schlagzeilen bestimmten und nicht Sachpolitik. An welchem Punkt die SPD einen Schlussstrich ziehen müsse, wird Nahles gefragt.
Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt. Vor allem haben wir in 2 Wochen in Hessen eine Wahl, wo wir alle Power jetzt reinstecken. Wir verschwenden unsere Kraft und Zeit jetzt nicht auf interne Debatten, sondern wir wollen es wissen in Hessen.
Kurzfristig ist die interne Debatte also vertagt und die SPD hofft darauf, dass Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel der so heftig angeschlagenen Partei wieder Glücksmomente und Selbstbewusstsein beschert.
Meine Erwartungshaltung ist, dass mit Blick auf die Möglichkeiten, die wir in Hessen haben, sich jetzt alle darauf konzentrieren, die hessische SPD und mich zu unterstützen. Das ist die klare Erwartungshaltung an alle in der Bundespartei.
Der SPD-Führung wird selbst nach einem Wahlsieg in Hessen die Diskussion nicht erspart bleiben über die eigene Rolle in der Großen Koalition.
Ich habe dafür geworben, in die Koalition einzutreten, weil dieser Koalitionsvertrag ein guter ist. Und daran hat sich überhaupt gar nichts geändert. Aber er muss auch abgearbeitet werden. Und wir müssen den Menschen auch sagen, dass wir an ihren Problemen arbeiten, damit sie wahrnehmen, dass Verbesserungen auch eintreten.
In der SPD war die GroKo von Anfang an umstritten. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob das Bündnis eine Zukunft hat.
Der heutige Finanzminister und stellvertretende Parteichef Olaf Scholz ist seit 43 Jahren in der SPD. Er hat also schon viele Höhen erlebt, aber auch schon zahlreiche Tiefen erlitten. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend.
Ist das jetzt für Sie der bislang tiefste Fall der deutschen Sozialdemokratie?
Das Ergebnis, das gestern in Bayern zu verzeichnen war, ist für uns alle bitter und traurig, ganz klar. Deshalb war es für mich sehr gut, dass ich heute sowieso viele Gesprächstermine in Hessen hatte. Ich war in Wiesbaden, ich bin jetzt hier in Hanau. Das waren sehr aufbauende Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch etwas, das mir Hoffnung gemacht hat, dass die SPD in Hessen die hessische Landtagswahl gewinnen kann.
Nun ist das Ergebnis in Bayern ein Desaster, aber im Bund ist die Tendenz ja auch absteigend. 71% der Wähler sagen nach unserer Infratest-DiMAP-Umfrage, man weiß nicht, wofür die SPD steht. Warum gelingt das nicht?
Erstmal ist das eine Analyse, die man sehr ernst nehmen muss und die ich übrigens schon seit vielen Jahren ernst nehme. Ich glaube, wir müssen über sehr konkrete Fragen sprechen und die immer wieder betonen, damit jemand weiß, woran er mit der SPD ist, selbst wenn er nicht Wahlprogramme liest. Da geht es jetzt zum Beispiel um Themen wie bezahlbares Wohnen. Da haben wir viele Fortschritte erreicht. Das geht um die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass die Leute ordentlich verdienen. Das Mindestlohnthema haben wir auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen in dieser Legislaturperiode mit der Union was erreichen für die Rente. Das werden wir auch. Das ist auf dem Weg. Aber wir wollen auch in den 20er und 30er Jahren ein stabiles Rentenniveau garantieren. Jetzt tun wir was für Familien und Kitas. Die entsprechenden Gesetze sind auf dem Weg.
Sind Sie aber nicht allein in dieser Großen Koalition? Ihre Parteichefin Andrea Nahles hat besseren Stil in der Großen Koalition angemahnt, ohne Streit. Geht das noch mit dem amtierenden Innenminister?
Ich will ganz offen gestehen, dass wir uns die Koalition nie einfach vorgestellt haben. Wir haben es uns ja auch schwer gemacht, wie jeder sehen konnte, und auch gute Gründe dafür gehabt. Das waren ja keine vier einfachen Jahre, die in der letzten Legislaturperiode zu Ende gegangen waren, trotz aller Erfolge, die wir dort als SPD für die Bürgerinnen und Bürger erreichen konnten. Aber das, was dann an Bürgerkrieg zwischen CDU und CSU vor der Sommerpause stattgefunden hat, die Dinge, die wir nach der Sommerpause erlebt haben, die sind schon etwas, das aufhören muss.
Und Sie glauben, das geht mit dem amtierenden Innenminister? Noch mal die Frage.
Jede Partei sucht sich ihre Minister aus. Aber jede Partei muss auch dafür sorgen, dass sie das tun, wozu wir uns verpflichtet haben in dem Koalitionsvertrag. Wir werden darauf bestehen.
Herr Scholz, 88% der SPD-Anhänger, noch mal aus derselben Infratest-DiMAP-Umfrage, sagen, die SPD müsse sich in der Opposition erneuern. 88%. Wie lange wollen Sie diesen offenbar mehrheitlichen Willen noch ignorieren?
Für uns ist ganz klar gewesen, dass es nach der Bundestagswahl richtig gewesen wäre, wenn CDU, CSU, Grüne und FDP eine Regierung gebildet hätten, haben sie aber nicht hingekriegt. Und deshalb haben wir als sozialdemokratische Partei die Verantwortung übernommen dafür, dass Deutschland seine Aufgaben lösen kann und eine vernünftige Regierung hat.
Aber Ihre Mitglieder, ist, Ihre Mitglieder mutieren das nicht, Herr Scholz.
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir diesen Erneuerungsprozess hinbekommen. Und wir haben auf die vielen Fragen, die viele gestellt haben, kann man das in einer Regierung schaffen, gesagt, ja, wenn wir einiges anders machen in der Vergangenheit. 2/3 der Mitglieder haben dies in einem sehr breiten Mitgliedervotum auch so beschlossen. Und das, was wir anders machen wollen, sind ein paar Dinge. Zum Beispiel Konstanz. Man muss klar wissen, woran man mit uns ist. Das ist sehr wichtig. Und jeder muss verstehen, dass wir die Partei sind, die dafür sorgt, dass zum Beispiel eine sichere Zukunft möglich ist, auch in einer Zeit, die sehr, sehr viele Wandlungen in der nächsten Zeit mit sich bringen wird. Denn das, was viele besorgt, dass die Zeiten sich immer schneller ändern, das wird ja eher zunehmen und dann braucht man Stabilität. Dazu gehört zum Beispiel das von mir schon angesprochene stabile Rentenniveau. Dazu gehören gute Arbeitsplätze und gute Löhne. Dazu gehört eine gute Politik, was innere Sicherheit und
das auch, sagten was den Sie Umgang schon.
Mit Flucht und Migration umgeht.
Wir kennen Ihre Programmpunkte, Herr Scholz, aber mir war wichtig, dass die Rufe für einen Ausstieg
aus der... Ich bin mir nicht so sicher, dass Sie die kennen.
Doch,
deshalb glaube ich,
Sie
nicht dafür sorgen, dass über Inhalte
das
diskutiert
verstehe.
Wird
Sie wiederholen
und
Sie
nicht
nur
über
gerade.
Andere Dinge, auch wenn das nicht die Aufgabe des Journalismus ist, Inhalte in den Mittelpunkt der politischen Debatte zu stellen.
Sie spielen das jetzt zurück,
das
aber
ist die Aufgabe demokratischer Politik, das zu tun.
Sie spielen das jetzt zurück, aber viele Mitglieder und viele SPD-Wähler, das sagen ja nicht nur unsere Umfragen, möchten, dass Sie aus der Großen Koalition rausgehen. Wann ist denn für Sie der Moment, an dem klar wäre, jetzt raus? Wenn die Hessen-SPD es in 2 Wochen nicht schafft, zu regieren oder mitzuregieren?
Erstmal bin ich ganz optimistisch, was die hessische SPD betrifft. Thorsten Schäfer-Gümbel hat alles an Chancen, der nächste Ministerpräsident in Hessen zu werden. Und ich habe den Eindruck, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen wollen das auch. Und deshalb auf Ihre Frage eine sehr klare Antwort. Wir erwarten, dass sich das nicht wiederholt, was wir in den letzten Monaten von unserem Koalitionspartner erleben durften. Und da sind wir uns alle einig, alle Mitglieder, die Anhänger der SPD. Und wenn ich mir das erlauben darf, weit darüber hinaus. Viele Bürgerinnen und Bürger mögen das nicht so, wie das da betrieben wurde.
Vielen Dank für das Gespräch, Olaf Scholz.
Schönen Dank.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zu den Folgen der Bayernwahl für die Große Koalition im Bund nun ein Kommentar von Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Gestern Abend klangen die Politikerantworten wie so oft nach Verdrängen und Herunterspielen. Heute sehe ich Funken der Hoffnung. Kanzlerin Merkel weist den Weg, wenn sie sagt, es ist weniger die Wirtschaftslage, die heute Wahlen entscheidet. Nein, es sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Für das Überleben der Großen Koalition könnten diese Erkenntnisse zu spät kommen. Wenn die SPD auch in Hessen absäuft, wollen viele Genossinnen und Genossen aus der GroKo aussteigen. Vordergründig verständlich, dennoch verantwortungslos. Vor allem, es hülfe nichts. Es wäre wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und der drohte auch, wenn die Sozialdemokraten in der Opposition versuchten, sich inhaltlich neu aufzustellen. Die entscheidende Frage ist, können Merkel, Seehofer und selbst die erst wenige Monate im Amt befindliche SPD-Chefin Nahles, können sie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Oder ist die Implosion der Großen Koalition unabwendbar? Ich meine, ohne Personalwechsel an der Spitze wird es nicht gehen. Vor allem die Union debattiert mittlerweile zu lange und zu intensiv über eine personelle Erneuerung, als dass die Frontleute Merkel und Seehofer nicht längst Schaden genommen hätten. Beide befinden sich, freundlich formuliert, in der Schlussphase ihrer Karrieren. Vor allem Horst Seehofer ist gerade dabei, einen Abgang in Würde zu verpassen. Spätestens wenn er die Sondierungen seiner CSU für eine neue bayerische Landesregierung begleitet haben wird, dann schließt sich das Zeitfenster.
Thomas Baumann kommentierte. Und wir machen weiter mit Kurznachrichten und die beginnen mit einer Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof. Susanne Daubner.
Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Nachmittag die Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof beendet. Der mutmaßliche Täter wurde beim Zugriff schwer verletzt. Der Mann hatte zuvor eine Frau in einer Apotheke im Bahnhofsbereich in seine Gewalt gebracht. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes, Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung.
Der Kölner Hauptbahnhof. Am Mittag konnte hier möglicherweise ein Terroranschlag verhindert werden. Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz, nachdem ein Mann in einem Schnellrestaurant zunächst einen Molotow-Cocktail gezündet und dann eine Frau als Geisel genommen hatte. Der Bahnhof wird evakuiert, der Zugverkehr eingestellt, das Gelände weiträumig abgesperrt. Spezialeinsatzkräfte stürmen und überwältigen den Mann. Die Geisel wird leicht verletzt befreit. Der Täter hatte die Freilassung einer Tunesierin und freien Abzug gefordert.
Das nährt so die Vermutung, dass das vielleicht was anderes oder was mehr als eine Geiselnahme war. Wir haben nämlich im hinteren Bereich, also dort, wo sich der Täter mit der Geisel aufgehalten hat, unter anderem mehrere Gaskartuschen aufgefunden. 2 dieser Kartuschen waren zumindest miteinander verbunden durch Klebeband.
Am Tatort wird ein Ausweisdokument eines 55-jährigen Syrers gefunden. Der Ausweisinhaber ist den Behörden bekannt, allerdings eher als Kleinkrimineller. Ob es sich dabei um den Täter handelt, ist noch unklar. Die Ermittlungen werden noch einige Tage dauern.
Im Abgasskandal gerät nun auch Opel stärker unter Druck. Das Kraftfahrtbundesamt will einen Rückruf von etwa 100.000 Dieselfahrzeugen anordnen. Laut Verkehrsministerium geht es um die Typen Insignia, Cascada und Zafira. Die Behörde sehe bei diesen Modellen eine Abschalteinrichtung der Abgasreinigung als unzulässig an. Zuvor waren Razzien bei Opel bekannt geworden wegen Betrugsverdachts bei Dieselfahrzeugen. Die Regierung Italiens hat den umstrittenen Haushaltsentwurf für 2019 am Abend verabschiedet. Um Mitternacht endet eine Frist für die Abgabe des Entwurfs in Brüssel. Das populistische Bündnis aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung will die Verschuldung des Staates ausweiten, was nicht nur auf Kritik der EU-Kommission stößt. Mehr dazu jetzt von Markus Görne.
Das Land in Südeuropa, das die Deutschen nicht nur für den Kaffee und den Urlaub, sondern auch für die Lebensart der Menschen lieben, macht vielen in Europa Sorgen. Denn Italien ist zu bedeutend, um es im Falle eines Falles zu retten. Und Investoren verlieren Vertrauen in Italien, gut zu sehen an den Risikoaufschlägen der italienischen Staatsanleihen. Die Entwicklung der 10-jährigen Staatsanleihen, deren Risikoaufschlag seit Jahresbeginn um 78% gestiegen ist und nun bei 3,6% liegt, ist besorgniserregend. Italiens Probleme sind groß. Sie könnten das Land in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Da sind zum einen mehr als 2 Billionen Euro Staatsschulden, eine Bankenlandschaft, die nach wie vor Probleme mit reichlich faulen Krediten hat, und eine Wirtschaft, deren Produktivität in den vergangenen Jahren kaum gewachsen ist. Sollten sich die italienischen Probleme verschärfen, würde das auch die deutsche Wirtschaft wie die Banken empfindlich treffen, denn sie sind nach wie vor eng mit Italien verbunden.
Die Börsendaten. Der DAX schloss im Plus bei 11.614 Zählern. Der Dow Jones ging mit 25.251 Punkten im Minus aus dem Handel.
In der Theorie ist es ganz einfach. Die deutsche Fußballnationalelf muss morgen in Frankreich gewinnen und im November die Niederlande schlagen. Dann kann das DFB-Team sogar noch Erster in seiner Nations League-Gruppe werden. Wenn Deutschland aber morgen beim Weltmeister unterliegt, verliert auch der Bundesjogi, und zwar seinen Job. So jedenfalls sehen es Millionen potenzielle Löw-Nachfolger, also jene besser Bundestrainer an Stammtischen und in Sportredaktionen, die nach WM-Debakel und der jüngsten 0-3-Klatsche gegen die Niederlande sagen, nach 12 Jahren, einem WM-Titel, einem Confed-Cup-Sieg, einer Vize-Europameisterschaft und insgesamt 6 Halbfinalteilnahmen hat Löw das Mögliche erreicht, zuletzt aber nicht mehr sein Team und schon gar nicht mit selbigen Spitzenniveau. Sven Kaulbers.
Bonjour, Monsieur. Was wird er nun machen, der Bundestrainer? Sich vom Establishment, von den Spielern verabschieden, die zwar erfahren, aber nicht die Form haben? Oder aber den Umbruch wagen? Den nötigen Umbruch? Die Einsicht zumindest scheint da.
Wenn man 0-3 verliert, dann muss man als Trainer schon auch überlegen, was kann man wechseln. Und deswegen wird es natürlich auch innerhalb der Mannschaft, was die Positionen betrifft oder die Namen betrifft, schon auch Veränderungen geben zum Spiel gegen Niederlande. Ist klar, Manuel Neuer wird es nicht betreffen, weil der Manuel wird auch morgen im Tor stehen.
Nun, das Debakel von Amsterdam lieferte durchaus wertvolle Erkenntnisse. Manuel Neuer bleibt, aber ist weit entfernt von seiner frühen Ausnahmestellung. Stellungsfehler beim ersten Gegentor. Das 0-3 gegen die Niederlande offenbarte des Weiteren Abspielfehler, einhergehend mit Defiziten in der Rückwärtsbewegung, zu langsam, zu unbeholfen, zu mutlos. Die Mannschaft des Bundestrainers, der in der Kritik steht.
Kritik muss man annehmen, logischerweise, das ist auch klar. Aber damit kann ich gut umgehen. Das kann ich gut ausblenden in solchen Tagen zwischen den Spielen.
Sagt er. Muss er wahrscheinlich auch. Konzentration auf Frankreich morgen. Löw wird also im Tor keinen Wechsel vornehmen. Manuel Neuer bleibt zunächst einmal gesetzt. Grundsätzlich aber sollte sich die DFB-Elf schnell weiterentwickeln. Mit deutlich größeren Schritten.
Und wir im Ersten übertragen das Spiel morgen live. Ab 20.15 Uhr berichtet die Sportschau aus Paris, wo die Nationalelf dann spätestens zum Anstoß um 8:45 auf Betriebstemperatur sein sollte, was uns übergangslos zum Wetter bringt, Claudia Kleinert.
Ja, Karin Mioska, bei uns ist auch immer noch Sommerbetriebstemperatur. Irgendwie scheint das Wetter das mit dem Herbst nicht so ganz mitbekommen zu haben. Und es bleibt auch erst einmal so sonnig und vor allen Dingen auch warm, auch wenn die Temperaturen im Laufe der Woche ein bisschen nach unten gehen. Aber der sehr stark erhoffte Regen, vor allem im Norden und über der Mitte Deutschlands, der kommt nicht. Schuld daran, dieses Hochdruckgebiet, das hält uns wirklich jedes Tief ab. Sie sehen ganz anders im westlichen Mittelmeerraum. Dort haben wir es zum Teil mit enormen Regenmengen auch über die kommenden Tage zu tun. Das hier sind die Prognosen bis Sonntag. Da sind örtlich, so zum Beispiel an der Ostküste Korsikas oder Sardiniens, an die 80 oder sogar zum Teil über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Also da viel Regen, bei uns gar nichts. Mannheim, die ganzen letzten 3 Wochen kein einziger Liter, in Karlsruhe 0,1 Liter. Heilbronn genauso, kaum der Rede wert. Und auch bis Sonntag wird es jetzt erst einmal keinen Regen geben. Nächste Woche dann möglicherweise. Morgen ein paar dichtere Wolkenfelder am Vormittag von der Nordsee bis ins Vogtland. Vielleicht auch mal ein kurzer Schauer, der bringt aber nicht viel Regen. Sonst sonnig im Laufe des Nachmittags auch wieder. Für viele ein sehr sonniger Tag von Schleswig-Holstein runter bis in den Südosten Bayerns. Gibt es ein paar dickere Wolkenfelder, auch da kaum Schauer, die unterwegs sind. Höchsttemperaturen unter den etwas dichteren Wolken 18, 19, sonst 20 bis 26 Grad, 27 Grad sogar den Rhein entlang. Die nächsten Tage viel Sonnenschein. Ein paar dickere Wolken im Norden, am Morgen örtlich Frühnebelfelder. Wenn die weg sind, scheint aber überall die Sonne bei bis zu 25 Grad am Mittwoch und 24 Grad Donnerstag.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und das war's von uns für heute. Morgen Abend sehen wir uns bereits um kurz nach 21:30 wieder, wenn Sie mögen, in der Pause des Länderspiels Frankreich gegen Deutschland. Für heute empfehle ich Ihnen jetzt eine Doppelausgabe der Story im Ersten und natürlich das Nachtmagazin heute mit Gabi Bauer gegen 0:35 Uhr. Tschüss.